Wir haben ja Psalmen gerade 84. Ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen auf der Kittit. Das ist also eine Chorgruppe gewesen. Und die Kittit muss ein Instrument gewesen sein. Ich habe schon mal angedeutet, dass wir so nicht ganz sicher sind, was das alles waren, die Instrumente. Ich bin ja der Überzeugung, dass sich ganz bestimmt viel erhalten hat im jüdischen Tempelgottesdienst. Wenn Sie einmal beobachten, wie die Traditionen ausdauernd sind, das kann man in vielen Sachen beobachten, und das ist ganz bestimmt so bei den Juden. Ich könnte mir denken, dass man das noch viel mehr erkennt aus dem Synagogengottesdienst, wie die früher in Israel gesungen haben, aber für uns ist sowieso fremd und auch ungewohnt. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshaus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen, Herr Zebaoth, wohl den Menschen, der sich auf dich verlässt. Ein Wort aus diesem Psalm ist bei uns angebracht in der Kirche. Wissen Sie wo? Ja? Ja, nein, das ist beim Eingang hier vorne, zur Erinnerung an die Grundsteinlegung oder an die Einweihung hier. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen die Geschichte irgendwo mit erzählt habe, aber das ist mir immer besonders eindrücklich. Wir waren so gerne mit den Kindern in Ferien auf der Schwäbischen Alb. Und die Kinder haben das genossen, so ein bisschen mit Langlaufschienen da auf dem wenigen Schnee in den Wintertagen rumzurutschen. Aber da hatten wir einen Winter, da gab es massiven Schnee. Alles voller Schnee, dick, weiß nicht, 30, 40 Zentimeter hoch. Und wir haben das genossen, die Kinder haben Schneemann gemacht und Skifahren und alles Mögliche. Wir waren so begeistert, wie mal ein Hubschrauber sogar vom Truppenübungsplatz über uns hinwegflog, dass wir gewunken haben. Und er hat gemeint, wir seien in Not und zur Landung angesetzt. War ganz toll, wie wir gemerkt haben, wie die Bundeswehr auf Draht ist. Und wie wir fertig waren, aber also alles auf dem Auto wieder verstaut, es war so richtig unheimlich kalt, so ein nettes Häuschen, wo wir da waren. Und wie wir da standen und die Ski aufs Auto schnallten, kamen Leute, zwei Damen, das ist ein Auto, kommt vorbei, zwei Damen steigen aus und gehen auf uns zu und sagen, haben Sie unseren Waldi gesehen? Sag mal, aber Ihren Waldi, was ist da los? War so ein Häuschen ganz vor dem Ort, da wo man so einen schönen zum Donaudurchbruch durchsieht, bei Irndorf da oben, Irndorfer Hart. Und Waldi, der ist vor ein paar Tagen, ist der uns, haben wir den verloren. Und den suchen Sie, Ihren Waldi, jetzt bei so viel Schnee. Also muss ein Dackel gewesen sein. Aber Sie, ein intelligentes Tier, sicher, keine Frage. Und das hat mich so gerührt, das lässt mir seitdem keine Ruhe mehr. So ein armes, armes Tier. Da ist 40 Zentimeter Schnee und die Temperaturen sinken nachts auf minus 10 Grad und der arme, arme Waldi irrt über die Schwäbische Alb und findet seine Herrchen oder seine Dämchen nicht mehr. Und Tierfreunde können ja nicht mehr schlafen. wenn Sie an die Geschichte denken, das wird der Schmerz Ihres Lebens sein, die wollen wissen, wie die Geschichte ausging, ich weiß es nicht. Aber mich hat das auch gerührt. Ich bin sogar so ein Tierfreund, dass ich gar keine Tiere zu Hause halte. Das ist vielleicht das Tierfreundlichste, was man tun kann. Aber, ja, ich bin hier anderer Meinung als Sie, deshalb sage ich es ja auch. Aber, auf jeden Fall, ich kann keine Vögel in einen Käfig stecken. Das ist mir, da bricht mir das Herz. Aber im Grund ist das ja in der Bibel ein Bild für den Menschen. Irgendwo läuft man, irrt man über die Berge und sucht, und man ist nicht gerüstet auf die harten Gefahren, die einem hier drohen. Irgendwo wird man erdrückt, irgendwo erfriert man, irgendwo kommt man um. Der Schmerz ist so groß, die Einsamkeit ist so groß, und deshalb heißt es in diesem Psalm so wunderschön, dass wir unser Nest gefunden haben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Der Augustin hat ja diesen berühmten Satz geprägt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o Gott. Und ich meine, ich kann das an dieser Geschichte von dem Waldi ganz klar zeigen. Wir sind Leute, wir brauchen eine Heimat, wir brauchen eine Nestwärme. Und alles, was wir sonst noch an Nestwärme haben, wenn einer auf sein Auto klebt, ich spreche Schwäbisch und du auch, das verstehe ich, das ist schon schön, wenn man irgendwo in Bangkok ins Flugzeug steigt und hört wieder ein paar Schwäbisch reden vor sich, dann ist das schon Heimatluft. Aber das ist ja nur ein Zeichen, dass wir so ungeborgen sind, so heimatlos und auch oft den Frieden nicht haben. Doch schmerzt er uns, auch berührt, wenn liebe Menschen sterben, die uns viel bedeutet haben, wir sind alleingelassen plötzlich, weil wir heimatlose Leute sind. Und vielleicht ist das auch in unseren Tagen besonders deutlich, hinter vielen Bemühungen junger Menschen, sich etwas zu suchen in der Welt. Sie sind heimatlose junge Leute. Sie brechen aus den alten Beziehungen, also sie suchen irgendetwas und wissen nicht, was sie suchen. Sie suchen Heimat und Geborgenheit. Wenn wir diese Worte nun nehmen, Geborgenheit, dann spotten die Leute schon und sagen, das ist typische Sprache Kanaans, das Wort Geborgenheit ist eines der schönsten Wörter. Warum ist das, wie heißt da diese Plastik, diese christliche Plastik da mit der Hand, die, wie heißt die Frau? Steigenberger ist was anderes, ja. Aber da sieht man doch wieder, wie das zum Ausdruck kommt, das sucht jeder auch als Symbol auf der Postkarte, das ist was Schönes, wenn man das vermitteln kann. Und ich meine, Sie dürfen darüber mit anderen Menschen reden, gerade wenn Menschen suchend sind. Heute die große Wanderbewegung. Sie erinnern sich noch an unsere Urlaubspredigten, die wir früher als hatten. Unstet und flüchtig sollst du sein, war ein Fluch beim Kain. Und jetzt ist es das höchste Ziel, dass die Menschen irgendwo in die Erde gehen und da suchen sie den Strand und dann merken sie, dass da wieder ein Öltanker ausgelaufen ist und das Pier so teuer ist und alles. Sie suchen irgendwo ein Stück, das man irgendwo schön hat und wollen bloß weg von zu Hause. Dabei wäre es zu Hause eigentlich am schönsten. Man sucht eine neue Heimat und findet doch keine Heimat mehr. Wenn die Menschen sich's wieder zugestehen würden, vielleicht hat doch haben die Fischerchöre dann recht und sagen, das ist eigentlich dann das Schönste, in den alten, schönen Volksliedern wieder zu leben. Aber man kann es ja nicht zugeben, dass das Alte irgendwo einem auch Geborgenheit und Heimat gibt. Aber all das ist nur vorläufig. Der Mensch findet keine Ruhe und Geborgenheit, bis er Heim findet zu Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Das Lied Schönster Herr Jesu ist deshalb so eindrücklich, wahrscheinlich auch mit dem Vers, schön sind die Wälder, schöner sind die Felder in der schönen Frühlingszeit, Jesus ist schöner. Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. In dem Psalmen wird das verschiedentlich angesprochen mit der Sehnsucht. Sie kennen dieses Wort etwa vom Hirsch, der schreit nach frischem Wasser. Das ist ein anderes Bild, das uns in dieser Form nicht geläufig ist, weil wir kaum mehr das erleben, was Durst heißt. Weißt, im Orient müssen Sie 3 bis 6 Liter frisches Wasser trinken pro Tag, besonders wenn Sie in der Sonne arbeiten. Und dann wissen Sie, wie das ist, wenn man Durst hat. Sie haben vielleicht Hunger erlebt, dass in diesem Bild ausgesagt wird, der Mensch ist hungrig nach Gott. Wenn wir auch dieses Wort verwenden, dann spotten natürlich wieder die Ungläubigen, die Nichtchristen. Das ist so typisch ein Wort, das man gar nicht mehr in Publikationen verwenden darf, etwa in Zeitungen. Der Hunger nach Gott ist so groß in der Welt. Das streichen sie immer raus, wenn wir irgendwo auf einem Vortrag von Hilfe Brüder oder so davon reden. Dabei ist das Bild völlig klar. Die Menschen hungern nach Gott. Die Menschen hungern mehr nach Gott als nach leiblicher Speise, selbst in Hungergebieten. Weil die Fragen viel größer werden. Und wenn der Hunger, den muss Gott aufbrechen lassen, so steht ja beim Amos da, dann ist das so, dass die Menschen von einem Meer zum anderen laufen, von einer Küste zum anderen und suchen ein Wort Gottes, bis sie es finden. Und ich glaube, bei uns ist das heute nur verdeckt, weil wir in einer Zeit leben, und das ist das große Schwierige auch beim Missionieren hier, dass die Leute überall ja Kirche und Christentum kriegen. Sie kriegen es aber in einer so verdrehten Form. Sie finden ja oft gar nicht Gott darin. Und dann stoßen sie sich an den irdischen Darstellungen. Und es ist gar nicht mehr möglich, den Menschen sagen, das interessiert uns gar nicht. Dieses, ja man sagt Surrogat, diese Ersatzdroge, die da geboten wird. Sondern ein Wort Gottes. Und wo das Menschen oft finden und darin erquickt werden. Gerade vorhin jemand kam von Ihnen aus, von einer Beerdigung und sagte, das war so wunderbar, da hat einer Evangelium gepredigt. Es braucht doch gar nicht viel, das Grab, das der Tod, und da predigt einer die großen Zusagen Jesu und redet von ihm, der den Tod besiegt. Und das ist das, was der Mensch sucht. Auch wenn wir beobachten, dass viele um sie her schon abwinken, weil die das gar nicht verstehen, dass wir das wirklich glauben. Die meinen, nach denen geht es um eine Organisation, die haben einen frommen Fimmel und so weiter. Aber der Mensch hungert nach Gott, nach einer persönlichen Beziehung. Und bitte, seien Sie so vernünftig und sagen Sie den Leuten nicht, kommen Sie einmal in die Kirche, sondern bringen Sie den Leuten unmittelbar und sagen, Gott ist bei Ihnen, Sie dürfen beten. Sollen wir miteinander beten? Möchten Sie Ihr Leben nicht auch Jesus anvertrauen? Sie sollten viel direkter die Menschen in die unmittelbare Gottesbeziehung hineingeben und sagen, wenn Sie die Bibel lesen, dann hören Sie die Stimme Gottes. Und wenn Sie beten, dann hört Gott Sie. Und da braucht es gar nichts dazwischen. Die Menschen haben Hunger und Heimweh nach dem lebendigen Gott. Wie die Tiere, wie der Waldi, wie der Schwalbe, wie die dort ihre Jungen hecken, so ist das ein Bild des ruhelosen Menschen auch heute. Und die Leute suchen nicht Organisationen und sie suchen nicht Backsteine und sie suchen nicht Kirchenbänke und sie suchen nicht Taläre. Das ist natürlich auf der Flucht dem Menschen so wichtig, dass die Leute sagen, ja, wir wollen auch unsere Kinder konfirmieren lassen und uns ist die Kirche so wichtig. Immer wenn sie von den Dingen reden, zeigt das ja, dass sie auf der Flucht sind. Und es kann manchmal sein, dass Menschen auf der Flucht sind, das müssen Sie seelsorgerlich immer schnell sehen, wenn Sie über die äußeren Dinge reden. Wenn das so wichtig ist, die formellen Dinge oder die organisatorischen Dinge. Wir wollen den Menschen Jesus bringen. Ihnen sagen, dein Herr, der gute Hirte ist da, der dich kennt. Das ist ganz toll, etwa bei Krankenbesuchen mache ich das immer wieder, dass ich sage, rede an Weichen oder so, jeder muss seinen Stil finden, aber eine Überleitung, das probiere ich gar nicht mehr. Ich sage immer, Bethesda ist ganz einfach, man sagt, jetzt haben Sie ein wunderbares Wort an der Wand. Wissen Sie, was das heißt? Befiehl du deine Wege. Tun Sie es auch, wenn Sie nachts nicht schlafen können. Und dann legen Sie doch das hin. Sie dürfen mit Gott reden und Gott kennt Sie. Und Gott will Sie nicht strafen, sondern beschenken. So ein paar Worte genügen, um den Menschen wieder zu zeigen, dass auf du eine Beziehung da, die meisten Menschen auch in ihrer Kindheit irgendwann einmal hatten. Oder den 23. Psalm. 28 Konfirmanden vorhin vom neuen Kurs gehabt. Und das haben wir noch nie gemacht. Ich habe gesagt, wir 23. Psalm, wer kennt den? Drei Viertel kannte ihn nicht. Und die meisten sind rausgegangen und gesagt, ja, was mache ich jetzt? Den finde ich nicht, weil die erst die Bibelübergabe kommt. Das heißt, muss doch bei euch daheim irgendwo eine Bibel sein. Das wissen wir nicht, ob wir eine Bibel haben. Aber toll, jetzt geht zum Nachbarn und fragt, ob man eine Bibel leihen könnte. Ihr müsst von der Konfirmanden noch etwas auswendig lernen. Aber das ist doch so ein Psalm, von dem so viel Friede und Ruhe und Geborgenheit ausgeht, dass wir doch das wieder sagen müssen. Und die Menschen suchen das. Sie dürfen einfach Menschen das zusprechen. Und da bricht etwas vom Hunger, von der Sehnsucht auf. Was ist denn das, wo die Menschen Sehnsucht haben? Hier die Altäre. Ich habe immer keinen Bezug zu unseren Altären. Ich will nicht bestreiten, dass die sehr schön aus Stein gehauen sind, aber in unseren Kirchen bräuchten wir eigentlich gar keine Altäre. Da würde es ja auch ein Tisch reichen für die Abendmahlsfeier und im Übrigen könnte das auch eine freie Bühne sein. Aber die Altäre, was ist denn da gemeint? Sind da die Altäre gemeint, die wir haben, oder was ist damit gemeint? Das ist doch vom alten Bund gesprochen. Und die Sehnsucht dieser Beter richtet sich auf die Altäre. Und da standen sie da und erlebten das mit, wie so ein armes, kleines Lämmchen geschlachtet da lag und verbrannt wurde. Und während dieses Fleisch verbrannt wurde, bewegte sie das um meiner Sünde willen dahingegeben, das arme, arme Tierlein. Darum kommt das in der Bibel so. Das Bild ist ungemein sprechend, wenn man sich einmal das vorstellt. Das hat jedes Kind fortwährend erlebt. Und hat auch gesagt, warum muss das arme Tierlein sterben? Weil wir sündige Menschen sind. Da ist nie dem Menschen mehr in den Sinn gekommen zu sagen, wir sind tolle Leute und gestalten die Welt. Sie wussten, dass wir sind schwache, fehlsame, sündige Menschen. Und das Wunder der göttlichen Gnade und Güte und Vergebung, das wird uns zugesprochen über diesem Altar. Und dann haben sie das Brandopfer und das Dankopfer dargebracht. Gott ist uns gnädig. Wir brauchen keine Altäre mehr, weil wir keine Widder schlachten und keine Ochsen, aber für uns ist der Altar das Kreuz Jesu. Und da gucken wir hin. Und das ist für uns der Ort, wo wir sagen, jetzt weiß ich, dass zwischen Gott und mir alles in Ordnung ist. Ich benutze das auch so gerne bei Kranken. Immer wieder so sage. Bei Kranken weiß ich, dass die meisten Menschen in der Unruhe ihres Herzens sagen, das kommt sicher davon her, weil Gott mich straft. Darum sagen sie so oft, ich habe es nicht verdient. Weil sie dann abwägen und sagen, stimmt, es sind ja dunkle Punkte in meinem Leben, im Krieg und so, viel auch nicht bewältigt. Aber ich habe ja auch gute Seiten. Ich habe ja auch manches Nette gemacht und dann sagen wir, habe ich doch eigentlich nicht verdient, im Rückblick. Man muss gerade den kranken Menschen immer sagen, die Güte und Liebe Gottes gilt dir, weil Jesus, der Sohn Gottes, für dich sein Leben gelassen hat. Darum ist es verpfändet, dass er dich nicht loslässt. Deine Altäre, Herr, das ist das Kreuz Jesu, an dem ich den Trost finde. Und da bin ich daheim und weiß, Gott hat mich lieb. Er kann nichts mehr gegen mich tun. Also haben Sie diesen Frieden, den müssen Sie aus diesem Vers beziehen. Deine Altäre, Herr Zebaoth. Es geht nicht um unsere Altäre, die sind, meine ich, von der Kirchenbautechnik her nicht mehr sinnvoll. Die reformierten Kirchen der Schweiz haben die Abendmahlstische, eine weise Entscheidung. Viele freien evangelikalen Gemeinden haben auch keinen Altar mehr. Er ist bei uns ein Überbleibsel aus den katholischen Kirchen geblieben, von den altehrwürdigen Kirchen her, wo natürlich in diesem Altar auch was Falsches demonstriert wurde. Das wissen Sie ja, dass die Vorstellung, Aufgabe in der mittelalterlichen Kirche, als ob wir Gott ein Opfer darbringen in der Messe. So ein Quatsch. Gott bringt uns ein Opfer dar. Er versöhnt uns. Und darum war es Luther so wichtig, dass die Einsetzungsworte des Abendmahls zur Gemeinde gesprochen werden. Das ist jetzt ja die Reform der katholischen Kirche, dass sie das tun. Die haben es dann so gelöst, früher zum Altar hingesprochen, die Wandlungsworte. Jetzt stehen sie meist hinter dem Altar, wo es irgendwo technisch geht. Und dann sprechen sie zum Altar und doch zur Gemeinde. Es ist interessant, wie das auch hier erkannt wurde als eine wichtige Sache. Aber wir wollen doch merken, dass für uns auch die Traditionen zwar gewürdigt werden können, aber es geht doch nicht um das Festhalten an alten Altären, weil unser Altar der Platz ist, wo Jesus für uns sein Leben gelassen hat, damit wir mit Gott versöhnt sind. Das ist die Heimat, das ist die Nestwärme. Das ist der Grund, warum wir doch in der Verkündigung das hören wollen. Sicher, wir wollen nicht kleinlich sein und beckmesserisch zählen, aber es muss doch jede Verkündigung auf den Punkt hinzählen. Und es fehlt doch was, wenn einer bloß die Gebote Gottes verkündigt und nicht gleichzeitig uns die Vergebung Jesu sagt. Der macht uns doch kaputt. Und wenn er uns noch so viel verkündigt und er weist uns nicht auf den Ort, wo wir Frieden finden hin, dann fehlt doch der Verkündigungsherz. Es muss immer wieder aufs Kreuz zielen. Es war ja Hofacker so wichtig, wenn er sagte, das zieht die Geister, das zieht die Menschen, das zieht die Menschen. Wenn wir das so verkünden, Jesus, der für uns dahingegeben wurde, das ist das, wonach Menschen hungern. Man braucht nicht denken, das sei kein Wort für heute. Es ist für den modernen Menschen nicht verständlich. Und trotzdem verkünden sie es ihm, sagen sie es ihm, dort entsteht Glaube, dort findet er Gott. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, das war ein Wallfahrtslied. Die Leute sind zum Tempel gewandert, die brauchten so von Galiläa, sagen wir mal, 4 bis 5 Tage. Wir wissen ja auch, wie der 12-jährige Jesus nach Jerusalem wandert, wahrscheinlich zur Bach Mitzwa, zur Erwachsenenfeier, wo sie dann im Tempelgottesdienst teilnehmen durften und wie er dort oben blieb. Da war die Wanderung ganz weit, oft musste man auch noch einen Umweg wählen, wenn man nicht durch Samaria gehen wollte. Und auf diesen langen Wanderwegen hat man viel, viel gesungen. Und zwar an diese schönen Wallfahrtslieder. Die anderen Wallfahrtslieder, die haben Sie, wissen Sie, wo die kommen? 121, 120 ein Wallfahrtslied, 121, das sind bis 24, bis 127, 109, 230, 31, 32, da gehen sie alle sogar noch weiter. Bis 134, von 120 bis 134. Also ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommen Hilfe? Wallfahrtslied. Und dann kann man sich so schön vorstellen, wie diese Lieder gesungen wurden. Sie wurden dann auch wieder später gesungen bei der Passafeier, dass sie den Lobgesang gesprochen hatten. Und nun wird gesagt, es ist so wunderbar, wenn man hier im Hause Gottes verweilen kann. Nochmal, was ist das Besondere im Hause Gottes? Ich will nicht die schönen Kirchbauten gering achten. Es ist wunderbar, was es für Architektur gibt. Und trotzdem habe ich es immer ungemein hier genossen, in diesem schlichten Notkirchlein. Es war mir immer angemessen und bleibt mir angemessen, weil ich eine Sorge habe, es wird oft der Blick weggelenkt durch das Äußere. Und es ist so schön, es gibt doch Orte, in denen Gott besonders zu uns redet. Nun sind das die äußeren Orte nicht unbedingt. Das könnte ein Saal sein, das könnte Ihr Platz sein, wo Sie Ihre stille Zeit haben. Und doch sind es Orte, wo Gott zu Ihnen redet. Und Orte, wo Gott sich bindet und Wohnung macht. Gesegnete Orte. Der Tempel in Jerusalem, wo Gott sagt, ich möchte hier wohnen. Ich habe mich da einmal festgelegt und das will ich tun. Darum sind die Traditionen nicht gering zu achten. Gott hat sich auch festgelegt und segnet uns um der Väter willen. Es ist ganz wunderbar, wie das weitergeht, auch durch Generationen von Voreltern her und man das auch wissen darf. Gott bindet sich auch an Gruppen und Vereine und segnet. Und deshalb ist es so schön, im Hause Gottes zu sein. Mal vorher noch überlegt, das Lied von Sibal zu singen, in deinem Haus bin ich gerne, wer es kennt, der soll es noch einmal sich selber zu Gemüte führen. Sibal hat ja ein anderes humorvolles Lied auch über die Kirchenfenster noch gemacht und das hat dann Sibal immer gern zusammengesungen, diese beiden Lieder, in deinem Haus bin ich gerne. Aber eben deshalb, weil ich ihn finde, dort wo er seine ganze Liebe für mich verströmt. Und warum freut er sich denn so an Gott? Weil er ihn braucht. Er braucht Gott. Ich weiß nicht, ob ich es am Sonntag genügend sagen konnte beim Weinstock. Darf ich es nochmal wiederholen? War ich ein ganz böser Gedanke. Ein Gedanke, über den man sich ärgert, ein streitbarer Gedanke. Ich habe gesagt, alle wollen ein Tatchristentum. Ich will doch was tun für meinen Herrn. Und ich wollte auch 1000 Arme haben, um für Gott alles in dieser Welt zu lösen. Aber ich muss doch einfach sehen, ich bin und bleibe in vielem ein Versager. Ich kann ja nicht mal mein eigenes Haus in Ordnung halten. Ich enttäusche viele Menschen. Ich vergesse viel. Ich verletze viele. Damit möchte ich gar nichts entschuldigen. Das Christenleben ist immer auch von der Bibel her so, dass ich mich in meiner Schwachheit an Gott hinhängen darf. Und es ist interessant, dass man heute als modernes Christentum sowas predigt und sagt, wir brauchen doch keinen Jesus mehr, der für uns stirbt und so weiter. Sondern ich brauche heute nur noch in der Kirche die politischen Anweisungen für mein Tun. Und da wird dann gesagt, was die Kirche Großes und Mächtiges wirkt. Aber wir Menschen sind doch, wenn wir ehrlich sind, dauernd Versager, die jeden Sonntag den Zuspruch brauchen. Seine Gnade hält mich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ist doch, hat er uns immer erquickt. Und je mehr wir für Gott tun, umso mehr brauchen wir das Wort. Charles Haddon Spurgeon hat im Alter gesagt, vor seinem Sterben, er wollte eigentlich nur noch predigen über das Wort, Jesus starb für mich. Seine ganze Erkenntnis. Es ist also nie so, dass wir mal ein Wunder war, was wir gewirkt haben. Und gerade die, die tätig sind im Dienst der Liebe, werden sagen, das ist meine frohe Botschaft. Ich habe es Ihnen doch erzählt, wie da eine unsere Entwicklungshelferin schrieb, das sei letzter Halt noch stark ist meines Jesu Hand. Und das ist so schön, wenn man da bleibt und sagt, deshalb mache ich weiter, weil er mich nicht loslässt. Wohl den Menschen, denen kann man gratulieren, das heißt ja eigentlich wohl denen, selig sind die, denen kann man gratulieren, die Gott für ihre Stärke halten. Die sich nicht selber für stark halten. Das ist so schlimm, dass das in jeder Generation eine Verdrehung des christlichen Glaubens wird, dass man sich selber für stark hält, obwohl doch der Hahn auf der Kirche droben ist, der uns an den Petrus und seine Verleugnung erinnert. Uns muss nur vom Neuen Testament klar sein, dass schon die Jünger diesem Trug erlegen waren. Und immer wieder kommen wir wollen stark und mächtig sein und meinen, wir müssen Jesus Ehre erweisen und er will doch von uns nur Treue. Ich bin doch gar nicht dagegen, wenn Sie nun wirklich viel können und vermögen, aber wir sind doch heute eine Generation, die das Erbe der Väter verspielt. Die Kirchen werden doch leerer und leerer, wir machen immer so Sprüche, sodass wir wieder das sein wollen, was wir allein sein können. Leute, die Gott für ihre Stärke halten und von Herzen ihm hintendrein laufen. Und wenn wir das tun, dann kann der Herr uns segnen, dann kann er uns brauchen. Und darum steht das so schön hier da, meine Seele freut sich an dem lebendigen Gott. Mein Leib, Vers 3, mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Also, dass sich die Seele freut, haben wir auch vergessen. Ich glaube, dass es immer ein Stück Hygiene für die Seele ist. Wenn wir so, sie sind auch so bedrückt und dann sind sie belastet und Leute haben sie kritisiert und dann sagen sie, ich kann gar nicht mehr fröhlich sein. Und dann müssen sie richtig wieder Leib und Seele fröhlich ausatmen lassen. Da werden sie wieder heiter und sagen, du Herr, du deckst meine Versäumnisse zu. Und du bist mein Herr und Heiland. Mein Leib und Seele und meine Organe, mein ganzer Körper freut sich mit. Meine Galle, meine Leber, mein Hirn. So schön, lassen Sie doch den Leib auch mal sich freuen und leben Sie das bewusst. Wir leben immer bewusst mit dem Leib. Die Juden, die haben noch mit ihrem Leib gelebt als eine Gottesgabe. Ich freue mich in Gott. Du hast das gemacht, meinen Leib. Also ich glaube nicht, dass wir Yoga machen sollten, aber wir sollten so Gebetsversenkungen machen, dass wir sagen, lieber Herr, ich will jetzt mit meinem Körper, auch mit meinem kranken Körper, mit meinem schmerzenden Körper mich freuen in dir und darüber nachsinnen, wie du ihn wunderbar bereitet hast. Wir leben das viel zu wenig bewusst. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Gott hat mich schön gemacht und Gott hat mich gut gemacht. Auch der alte Mensch ist wunderbar von Gott bereitet und darf sich in Gott freuen, weil das noch etwas ist, wo das erhält. Wenn einmal unser Leib verwest, ist das eben doch traurig. Dieser Leib, der uns so viel bedeutet hat. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass alles einmal wieder zur Erde wird. Aber dass ich mich in dem freuen darf, so wie ich meine Körpergaben benutze, um Gott zu preisen, meine Stimme, die Gott rühmt und meine Finger, mit denen man vielleicht ein Instrument spielt. Ich darf mich aber auch freuen bis in meine inneren Organe hinein. Ist doch schön, wenn mein jeder Puls sei ein Dank. Wenn wir das so leben, ich glaube, da wird auch manches der inneren Verklemmung wieder frei. Ich freue mich in dem lebendigen Gott. Jetzt kommt von Vers 6 ab der zweite Teil von dem Tränental. Da hat es jetzt ja ein kleines Problem gegeben mit der neuen Übersetzung. Bei Luther heißt das, wenn Sie durchs Tränental ziehen. Bei Ihnen heißt es durchs Dürretal ziehen. Aber Sie haben es noch in Erinnerung vom Tränental. Das ist ganz egal, wie Sie es übersetzen. Denn dass das Steppental ein Tal der Tränen ist und dass die Welt auch ein Tal der Tränen ist, daran zweifle ich nicht. Wie ich Vers 7, Verzeihung. Vers 7. Das ist immer diese kleinen Verszahlen, wenn ich dann die Brille nicht aufsetze, sehe ich es nicht. Aber wie ich die Israel-Vorbereitung machte, war ich so bedrückt. Man weiß ja alles und hat verschiedentlich schon Yad Vashem gesehen, diese Gedenkstätte, die Vernichtung der Juden. Aber wenn man es dann nochmal irgendwo liest, das ist so unbeschreiblich, was allein hier in Stuttgart an Unrecht, an maßlosem Leid und sinnloser Bosheit geschehen ist. Der ganze Krieg, wenn hier unter uns Kriegerwitwen sitzen, was da zerstört wurde und Söhne, die nie mehr wiedergekommen sind. Und aber das ist doch nur ein kleiner Ausschnitt. Was wird heute gemordet und gelitten? Die Welt ist doch ein Tränental. Und der Mensch ist des Menschen Feind und jeder sinnt nur, wie er dem anderen Leid zufügen kann. Bis in den Familien, den Ehen ist die Hölle los. Und die Welt ist ein Tränental. Die Bibel bleibt nicht lang dran stehen, aber man darf es ruhig wieder sagen. Aber dass man dort in diesem Tal, in diesem Steppental, das ist wieder das Bild der heißen Sonne, die dann runterscheint, dass man dort Brunnen bohren kann und plötzlich ist Wasser da. Frisches, plätscherndes Wasser, wo man seinen Durst stillen kann. Und Frühregen hüllt es in Segen. Der Regen in Israel ist so arg schön, dass natürlich die Versuchung immer groß ist, eine Israelreise zu machen, wenn der Regen gefallen ist. Aber da kann es dann so kalt sein. Wir hatten noch mal so arg viel Kranke, dass ich es nicht mehr machen will in den schönen Jahren. Aber dort unten im Wadi Kelt in der Wüste vor Jericho, blühend, blühend, können Sie bei mir im Treppenhaus sehen, eins dieser dort aufgehängten Bilder. Eine Blütenfülle, wie wir es auf unseren Wiesen nicht mehr haben, wenn der Herr Wasser gibt. Plötzlich hinter die Wüste und Einöde ist fröhlich. Und das dürfen glaubende Leute erleben, die mit Gott rechnen. In ihrem problemreichen Leben, der Psalm ist so herrlich, dass sie das erfahren im Steppental. Die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt. Das waren Stellen, die einfach schwierig zu übersetzen waren. Luther hat sie manchmal aus anderen Worten her mutig übersetzt. Das war immer auch ein schönes Wort. Die Lehrer haben es auch nötig. Die haben eine große Aufgabe, den Kindern werden mit viel, ja. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Von einer Kraft zur anderen. Und das ist immer wieder eine Stärkung, die Gott gibt. Und nochmal eine und nochmal eine schenkt er. Und von einer zur anderen. Die Schwäche ist nie eine Schande. Starkes Christentum, das gibt's gar nicht. Ich will stark sein. Ja, ich will. Aber ich kann nur stark sein in dem Herrn, der meine Stärke ist. Das ist immer und immer wieder hören am alten Punkt. Man braucht ein ganz langes Leben in der Nachfolge Jesu, um immer zu merken, da liegt der Fehler heute drin. Da liegt der Fehler an der Verkündigung. Wenn wir immer meinen, man könne stark sein, aber wir sind nur immer stark, weil wir die Wunder Gottes erleben, weil wir beten können, weil wir mit seiner Kraft rechnen und uns in unserer Schwäche an ihn hinklammern und auf ihn schauen und sagen, der Herr wird für euch streiten, ihr werdet still sein. War immer die Sache, dass der Herr die Siege schenkt. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Und darum ist das auch oft ein Bild unseres Weges mit Gott, dass wir manchmal angeschlagen sind und dass wir manchmal matt sind und müde und auch immer wieder uns stoßen. Und Sie erinnern sich noch, warum ich es am Sonntag gesagt habe. Weil Leute auch hier sagen, hier, richtig, und sagen, ich habe es nie verstanden, warum nimmt mir Gott nicht das weg, dass ich immer noch an den alten Ecken meines Charakters mich stoße. Da muss sie doch Gott halten. Sonst würden sie ja schon mit ihrem Heiligenschein davonreifeln, nicht? Also ich da oben. Wenn man täglich merkt, was bin ich doch von alter Hammel, nicht? Und jetzt habe ich gemeint, seitdem ich mit Jesus gehe, wird es besser, wird überhaupt nicht besser. Sondern ich brauche den Heiland, ich brauche ihn. Und er muss heute wirken, sonst wird es nichts. Und das soll unser ganzes Reden sein. Dass sie schauen den wahren Gott in Zion. Gott, unser Schild, schaue doch. Das ist ein Vers, dann zwei Verse, die auf den, oder dieser zehnte Vers, der sich auf den König bezieht, der Gesalbte, der Messias. Schaue doch sie an das Antlitz deines Gesalbten. Es war ja die große Sehnsucht in diesen Gottesdiensten, wenn dieser Psalm gebetet wurde, ach, guck doch den König an. Jetzt haben wir doch mal die Königsgeschichte durchgemacht. Was waren das für komische Figuren, für gottlose Burschen? Und da ist doch die Sehnsucht nach dem richtigen Messias so groß. Schaue an das Antlitz deines Gesalbten. Und wir können den Psalm erst richtig beten. Für die Juden ja bitter, jetzt haben sie gar keinen Gesalbten. Und warten, wann kommt er? Wir wissen, er kommt. Und so schön ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Muss man in die Kirche, muss man in die Versammlung, ich hoffe, dass es für Sie auch immer lohnt, in Hauskreisen, die Gemeinschaft, ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Wir sind ja so dankbar, dass bei uns Damen und Herren diesen Dienst tun, immer wieder die Tür hin. Ich bin denen so unheimlich dankbar, sonst wäre unser Gottesdienst ein Taubenschlag und man könnte auch keine Musik mehr machen. Ich bin so dankbar, das ist ein schwieriges Geschäft, die Tür hüten. Das ist kein schönes Geschäft. Deshalb sagt er hier, ich will lieber den unangenehmsten Dienst machen. Ich will auch denen danken, die diesen Dienst tun und manchmal fast geschimpft werden. Bei manchen, die haben so richtig Angst gehabt, sie werden ermordet, wenn sie da manchmal sagen, sie können gerade nicht rein, der Chor singt. Was erlauben Sie sich? Aber das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich will lieber der Tür hüten in meines Gotteshause als wohnen in der gottlosen Hütte. Da ist nicht schön. Selbst in den schicksten Villen ist nicht schön, wenn nicht die Gegenwart Gottes da ist. Nun wird das beschrieben. Der Herr ist Sonne und Schild. Die Sonne, die Leben gibt. Die Sonne, die plötzlich die Pflanzen grünen lässt. Jetzt hoffe ich, dass der Frühling wiederkommt. Dann denken Sie dran, wenn die kalte Nacht besiegt ist. Heute Nacht noch mal eine Frostnacht. Und dann wird's warm. Dann kommt die Sonne raus. Und dann auf einmal ist das da. Da war doch die Schwester der Eidlinger, die so früh starb in Freudenstadt am Krebs, die das Lied uns geschenkt hat. Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Jesus, die Freude, die Mauern durchbricht. Als um mich war ein Gefängnis von Angst und Traurigkeit, da führte aus der Bedrängnis mich Gottesfreundlichkeit. Jesus, die Sonne, das strahlende Licht. Es war Schönes. Wenn man so singen kann und weiß, er muss mir wieder vor die Augen kommen. Und das ist das, was es hell macht. Ich bezweifle nicht, dass ihr Leben voll von Dunkelheit ist. Jetzt verstehen Sie auch, warum Gott uns manches Leid nicht wegnimmt. Nicht, dass wir ihm die Wunderkraft bezweifeln und die Macht bezweifeln, sondern weil wir erst ihn erkennen im Leid, in der Dunkelheit. Und er ist Schild, unter dem man sich bergen kann. Wir haben viele Psalmen, in denen der Wanderweg nach Jerusalem im Bild einer Burg beschrieben ist. Die dicken Mauern und Herr meine Burg und so weiter. Wenn sie hinaufgegangen sind, dann sah man oben die Festungsmauern von Jerusalem. Und hier ist Gott nur mit dem Tempel beschrieben, mit dem Ort seiner Gegenwart. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Was gut ist, weiß er. Er wird nichts vom Guten mir entziehen. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er legt seine Hand auf uns und segnet uns und ehrt uns als seine Leute und ist bei uns. Ach, es sind jetzt so Randbemerkungen gewesen, wäre noch viel zu sagen. Ich will hier abbrechen. Sie können die anderen Entdeckungen selber noch machen.